Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon bin ich, Debbie Dobratz. Heute haben wir einen besonderen Gast und eine Premiere. Wir begrüßen unseren ersten Fußballgast im Podcast. Und zwar von keinem geringeren als dem Aufsteiger der Saison 2022-23, die Stuttgarter Kickers. Ehemaliger Spieler und nun Head of Sponsoring, Enzo Marchese. Eines gilt es noch zu sagen, denn es wird heute im Laufe des Gesprächs wichtig werden. Heute ist der 15. Mai und veröffentlicht wird der Podcast erst am 2.6. Leider können wir noch nicht in die Zukunft blicken, daher entschuldigt bitte, wenn wir über ein paar Dinge sprechen, die jetzt momentan stattfinden. Wie zum Beispiel ein runder Geburtstag und die Hochzeitsglocken, die läuten. Ebenfalls noch diese Woche, dazu aber später etwas mehr. Nun erstmal herzlich willkommen, Enzo, und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg.
Vielen Dank und danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, meinen ersten Fußballgast da zu haben.
Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und dass ich der Erste sein darf.
Ja.
Ja, klar.
Wieder mal ein Derby gewonnen.
Ja. Richtig.
Nicht nur das, die 100-Tore-Marke ist auch noch gefallen in den letzten Tagen.
Ja, am Samstag haben wir unser 100. Tor geschossen, im Derby, auch im Derby, gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Leider nur ein 1:1, aber die Jungs haben so viel gefeiert, deswegen.
Ja, ich glaube, das hat der Meisterfeier keinen Abbruch getan.
Nein, nein, um Gottes Willen, im Gegenteil. Die Jungs haben es trotzdem krachen lassen, sind bis in die Morgenstunden noch feiern gewesen.
Verdienterweise.
Haben noch ein, zwei Kaltgetränke zu sich genommen.
Isotonisch wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Aber sie haben es ja auch verdient und dann darf man ja auch mal ein bisschen feiern. Ich meine, es ist ja schon, die 100-Tore-Marke ist schon auch nochmal so ein Ding, das man gerne knackt.
Absolut.
Und selten.
Absolut. Man hat die ganze Zeit über diese 100 Tore gesprochen, ja. Und die Jungs waren aber voll fokussiert, ja. Egal, ob es jetzt 90 geworden wären am Ende der Saison. Ja, die Jungs waren fokussiert, aber haben natürlich auch ordentlich performt, ja, und haben sich auch dieses Ziel erreicht mit diesen 100 Toren, ja. Die haben nie aufgegeben, auch wenn es mal 2-3-0 stand, immer weiter nach vorne gespielt, Powerfußball, immer weiter hoch angelaufen, ja, und nicht den Ball hinten rum spielen lassen, ja. Das hat nicht zu unserer Philosophie gepasst dieses Jahr und deswegen mit Bravour gemeistert, nun nicht nur die Meisterschaft, sondern auch diesen 100-Tore-Sturm.
Ist das Teil des Erfolgsgeheimnisses, dieser Powerfußball?
Ja, also für die Oberliga war es jetzt okay. Also wir haben es durchgezogen von Spieltag 1. Wir waren richtig fokussiert. Ja, und dieser Powerfußball ging in der Oberliga, weil wir einfach das Material dazu hatten, also Spielermaterial. Ja, in der Regionalliga kann das auch Gold wert sein, ja, dass du immer nach vorne spielst. Aber du musst dann auch mal leiten können im Spiel. Es gibt Mannschaften, die dich auch mal zustellen, pressen und so weiter. Da musst du halt da sein. Aber ich denke, die sportliche Leitung und das Trainerteam wird sich da schon was einfallen lassen und für jedes Spiel da einen Matchplan entwickeln.
Das heißt, du als Head of Sponsoring mischst dich so gar nicht in das Sportliche ein?
Nee, gar nicht. Ich habe andere Aufgaben im Verein, ja. Natürlich muss ich zugeben, wenn ich den Rasen sehe oder rieche, kriege ich schon Bock, aber ich bin jetzt zu alt.
Spielst du gar nicht mehr?
Nein, nur ein bisschen hobbymäßig hier mit den Prokis hier in Stuttgart, ja, mit Freunden ein bisschen, aber so kann ich es nicht mehr machen. Die weiten Wege,
die werden immer weiter.
Ja, die werden immer weiter, ja. In meinem Alter ist es so, der Kopf will, aber die Beine machen nicht mit.
Und du meinst, es liegt am Alter?
Ich denke, ich vermute mal. Also am Wille nicht, also Wille konnten wir noch nie abschwächen.
Ja, aber vielleicht liegt es an den Muskeln.
Auch. Aber
nee, du bist toll durchtrainiert.
Bin ja, ganz
sicher. Also
klar.
Wir wechseln dich jetzt nicht mehr ein. Es soll noch das Double folgen, jetzt am 3.6.
Richtig.
Wie stehen denn da die Chancen?
Die Chancen stehen, ich sag mal, 50-50. Wir werden gegen TSG Baling spielen, ein Regionalligist.
Richtig.
Die spielen eine Liga höher, aber wir haben es ja auch in der Vorbereitung im Januar, haben wir gegen Baling ein Testspiel gehabt und wir haben sie geschlagen, 2:0, mit einer kürzeren Spielzeit, 60 Minuten. Aber es wird was ganz anderes, es wird ein Finale sein, das ist ein Match, es wird der Sieger ausgespielt, der Sieger darf in den DFB-Pokal. Mhm. Und die Jungs, die haben jetzt gefeiert, haben sie sich auch verdient, aber ich bin mir sicher, jetzt gilt der Fokus wieder auf die letzten Spiele und dann auf diesen 3. Juni. Wir wollen unbedingt das Double nach Degerloch holen, weil uns wurde ja auch versprochen vom OB,
ja,
dass wir auf den Balkon dürfen.
Richtig.
Und ich denke, das ist Ansporn genug. Und ja, ich bin guter Dinge.
Wie schwierig ist es da für das ganze sportliche Team, aber auch für die Jungs auf dem Rasen, die nachher wirklich kicken, die Spannung so hoch zu halten?
Ja, ich sag mal so, die Mannschaft ist, die hat eine gute Mischung zwischen Jung und Alt.
Mhm.
Ja? Und sie sind schon fokussiert. Also man kann sich schon sicher sein, dass sie in dieses Spiel fokussiert sein werden, ja, und nur das eine im Blick haben, ja. Und die treten auch als Mannschaft auf. Also wir treten nicht nur im Verein als Team auf, sondern auch auf dem Platz. Und wir wissen auch, dass wir zu Hause spielen. Ja, vor dem hat ja auch der Gegner Respekt, TSG Balingen. Und wenn der Funke
plus Titelverteidiger
und wenn der Funke vom Rasen auf die Ränge springt, dann, ich habe selber als Spieler erlebt, dann kann so eine kleine Wucht entstehen im Gazi-Stadion und das soll man mitnehmen.
Du hast es gerade schon angesprochen. Du hast es selber als Spieler erlebt. Du hast unglaublich viel als Spieler erlebt, auch mit den Kickers, mhm, oder vor allem mit den Kickers. Würdest du uns ein bisschen in eure gemeinsame Love Story mitnehmen?
Love Story, ja.
Es gab Heartbreaks.
Richtig, richtig. Es gab Heartbreaks. Aber jetzt mal diese Love Story. Die hat ja schon viel früher angefangen. Ich war ja damals als junger Hüpfer, war ich mit meinem Vater immer hinterm Tor und habe den Kickers zugejubelt, damals auch in der zweiten Liga. Ja, und ich stand immer hinterm Tor, bin mit meinem Dad da immer auf die Waldau gefahren und kann mich so an ein paar Spiele noch erinnern, ja. Und irgendwann mal war es dann soweit, ich war damals noch beim VfS Sindelfingen aktiv, mhm, wurde ich angesprochen über den Auswahltrainer, ja, möchtest du nicht den Verein wechseln, du bist in Sindelfingen unterfordert, geh doch, wechsel doch mal, schaust du doch mal an.
Wie alt warst du da?
Da war ich 17. Und dann hat mich damals der Günther Rommel, der war damals A-Jugendtrainer bei den Kickers, hat mich dann mal gesehen und mich eingeladen zum Training. Und dann bin ich mal ins Training und dann war ich erst sauer, weil er mich nicht spielen lassen hat. Wir haben ein Testspiel gehabt und er hat mich extra kommen lassen. Ich habe damals Schule geschwänzt, die Mittagsschule.
Echt?
Bin ins Training. Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin so motiviert. Und dann sagt er zu mir, du hockst erstmal auf der Bank. Dann war ich schon sauer. Und dann hat er mich in der Halbzeit gebracht. Und dann habe ich gleich ein Tor gemacht, eine Vorlage. Dann hat er mich in der 60. rausgeholt. Also ich habe 15 Minuten gespielt und hat gesagt, geh ins Jugendhaus und unterschreib diese Vereinbarung. Wir nehmen dich. Ja, und dann so war es. Und so hat dann diese Love Story angefangen.
Ja.
Dann war ich in der Jugend bei den Kickers. Dann bin ich über die zweite Mannschaft, die damals in der Oberliga gespielt hat, mhm, bin ich beim Robin Dutt damals Spieler gewesen, junger Spieler mit Einsatzzeiten. Und der Robin Dutt ist dann Cheftrainer geworden, hat mich dann hoch in die Regionalliga-Mannschaft geholt. Die Regionalliga war damals die 3. Liga.
Hat er dich quasi direkt mitgenommen?
Ja, so klar. Also er war zweite Mannschaftstrainer,
ja,
in der Oberliga,
ja,
und hat mich dann in die Regionalliga mitgenommen.
Das war in der Zeit, als du von 2000 bis 2006,
richtig,
für die Kickers,
richtig,
gespielt hast.
Der Robin Dutt ist 2003, 2004 ist Cheftrainer geworden und dann war ich bis 2006 bei den Kickers.
Und dann bist du zu Ulm gewechselt.
Und dann bin ich zu Ulm gewechselt. Und das muss ich auch sagen, das war so der erste Break einer Love Story. Ja, der Robin Dutt war damals professionell, so wie man ihn halt kennt. Enzo, wir würden dich gern behalten, aber du wirst wenig Einsatzzeiten bekommen. Du bist jung, du musst spielen. Und dann habe ich mir das überlegt, ein paar Tage. Und dann kam der Anruf schon von Markus Hawk in Ulm, der mich schon aus Kickers Zeit kannte. Der war ja bei den Kickers damals, mhm, Trainer. Und dann hat er mich nach Ulm gelotst. Und dann war das auch eine Sache, wo sehr viel um mich gekämpft haben. Haben mir dann eine Wohnung angeboten. Ich habe zwar hin und her gependelt, aber ich habe dann dort eine Wohnung gehabt. Ja. Und dann bin ich nach Ulm für 3 Jahre in die damalige Oberliga und dann sind wir auch in die Regionalliga aufgestiegen.
Ist auch schön, wenn man dann so umworben wird.
Ja, es ist schön. Vor allem, ich habe ja diese Ehrlichkeit geschätzt, ja. Mhm. Ich wollte, dass die Zeit mit den Kickers nicht endet. Aber ja, man hat mir dann gesagt, es wird irgendwann mal ein Wiedersehen geben. Und damals hat man noch nicht gewusst, dass es dann so endet, wie es geendet ist, dass ich dann wirklich zurückgekommen bin und dass ich dann, dass wir dann aufgestiegen sind. Aber trotzdem ist der Kontakt nie abgebrochen. Also ich war ja immer noch in Degerloch, wenn ich mal spielfrei hatte, war ich immer noch in Stuttgart und habe die Kickerspiele geschaut.
Trotzdem, dass du bei einem der größten Konkurrenten warst.
Ja, was heißt Konkurrenten? Ja, ist halt auch ein Traditionsverein. SSV Ulm, ja, die haben auch in der Bundesliga gespielt. Und damals war es halt so, ja, wenn du als junger Spieler nicht spielst, möchtest du spielen. Und wenn du dann von einem Trainer angesprochen wirst, der dich schätzt, der dich möchte, ja, dann fühlt man sich da so ein bisschen geschmeichelt. Und dann, ja, war es der Wechsel halt nach Ulm.
Gab es irgendwann mal andere interessante Angebote?
Ja, nach meiner ersten Zeit, nach meinem ersten Jahr in Ulm, tatsächlich hätte ich ins Ausland wechseln können, nach Belgien in die erste Liga, weil ich in meinem ersten Jahr in Ulm ein gutes Jahr hatte, mit 17 Toren und 31 Vorlagen. Mhm. Und dann hätte ich zu den Sportfreunden Siegen gehen können oder ins Ausland nach Belgien, in die erste Liga. Aber ich habe dann in Ulm verlängert, beziehungsweise ich hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag und habe dann noch ein Jahr verlängert und bin dann noch bis 2009 in Ulm geblieben.
Um dann wieder zurück zu den Kickers zu gehen.
Richtig. Und dann hat diese Love Story eine Fortsetzung. Und dann sind die Kickers damals aus der dritten Liga abgestiegen 2009. Und dann hat der Dame...
Man muss dazu sagen, das war quasi das Gründungsjahr der dritten Liga.
Genau, die Kickers waren ein Jahr, haben sich qualifiziert damals, 2008, 2009, in die dritte Liga und sind dann das kommende Jahr abgestiegen. Und dann hieß es, wir müssen einen Neuanfang machen. Der damalige Cheftrainer war damals Dirk Schuster. Mhm. Gab es auch gute Gespräche mit dem damaligen Geschäftsführer Jens Zimmermann.
Der auch schon bei mir im Podcast war.
Okay, sehr gut. und die wollten mich dann zurückholen nach Degerloch und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Ja, ich wollte wieder zurück in die Heimat. Ich wusste damals, was ich an den Kickers hatte. Mein Verein, wo ich in der Kurve stehen durfte, beziehungsweise hinterm Tor. Und dann gab es einen Dreijahresplan. Man wollte wieder zurück in den Profifußball, aber dieser Dreijahresplan war dann so aufgebaut, dass man im ersten Jahr wollte man sich irgendwie etablieren in der Regionalliga. Im zweiten Jahr wollte man oben mitspielen, haben wir getan. Sind wir Zweite geworden hinter Darmstadt und im dritten Jahr wollten wir es dann wissen und dann sind wir aufgestiegen in die dritte Liga 2011/12.
Was war denn das für eine Feierei?
Boah, was war es? Erstmal war es ein geiles Jahr. Ja. Erstmal war es einfach ein Jahr, wo wir einfach, ja, wir waren jetzt spielerisch nicht die beste Mannschaft der Liga, muss man auch zugeben. Wir waren spielerisch jetzt nicht immer überlegen, aber wir konnten halt eins, wir konnten kämpfen, ja, wir konnten als Team auftreten. Wenn du so als Team auftreten tust in einem Sport, dann holst du die letzten Prozent raus. Mhm. Und das haben wir damals getan. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da haben wir in Frankfurt gespielt und Frankfurt war damals auch ein Aufstiegskonkurrent. Und dann spielen wir in Frankfurt und die haben uns hergespielt. Wir wussten nicht, wo links und rechts ist, ohne Witz. Und wir hocken in der Kabine in der Halbzeit und sagen, hey Jungs, wenn wir so weiterspielen, dann schrauben sie uns auseinander. Dann hat der Dirk Schuster, ja, alte Schule, gesagt, okay, jetzt gehen wir auf die Socken und jetzt wird man unangenehm. Jetzt zeigen wir mal Zähne und dann sind wir raus. Und haben das Ding nach Hause gefahren, haben es noch gewonnen, ich glaube 3-1 oder 4-1. Haben wir es gedreht und das war so diese Initialzündung. Jetzt wollen wir es wissen. Und dann haben wir performt, gekämpft und sind dann aufgestiegen in die dritte Liga. Natürlich durch individuelle Klasse der einzelnen Spieler. Ja. Wir hatten damals Marco Grüttner im Sturm. Auf der Doppelzehn habe ich gespielt mit Jerome Gondorf. Dann hatten wir hinten Julian Leist drin, der die Abwehr da zusammengehalten hat. Also waren schon gute Charaktere drin. Aber alle, ja, jetzt nicht nur die, die ich jetzt angesprochen habe. Wir sind einfach als Team aufgetreten. Und wir waren so nicht nur ein cooles Team, wir waren auch dicke Kumpels. Also wir haben auch viel außerhalb vom Sport übernommen.
Das macht schon viel aus, gell?
Absolut.
Wenn man sich privat dann auch so gut versteht, dann bringt es mit auch ein bisschen Erfolg mit rein.
Richtig.
Dann kann man auch ganz anders miteinander reden.
Richtig. Und dir fällt es auch leichter, im Spiel für deinen Freund das letzte Hemd zu geben. Mhm. Also wenn der einen Ballverlust hat, dann waren wir so gewillt, wir zerfleischen uns auf dem Platz. Und es war eigentlich ein Schlüssel zum Erfolg.
Wie muss ich als naive Frau, in Anführungsstrichen, mir das vorstellen, wie so eine Kabinenansprache aussieht? Gerade in so einem Spiel wie gegen Frankfurt.
Ja, Kabinenansprache. Wir haben damals mit Dirk Schuster einen Trainer gehabt, der viel auch über Emotionen gekommen ist. Aber ich durfte der verlängerte Arm von ihm sein und habe natürlich dann noch den letzten Kick dann gegeben. Ja, kurz bevor wir dann auf den Platz gehen, gibt es dann immer noch so einen Kreis in der Kabine, wo dann die letzten Worte kommen von mir, weil der Trainer das damals wollte. Und es hat sich dann so über die Jahre hinweg so eingespielt, dass ich das dann immer mache. Und und dann haben wir es einfach durchgezogen bis zum Schluss und sind damals, die Jungs haben auch keine Motivation mehr gebraucht. Wir wussten, was wir wollten. Wir haben ein Ziel gehabt. Und wenn du dann Spiele gewinnst, die du eigentlich nicht gewinnen sollst, dann gibt es nochmal den letzten Kick.
Du meinst gerade gegen so Gegner, wo du jetzt eigentlich eher der Unterlegene bist.
Genau, wo du einfach spielerisch unterlegen bist, aber du schlägst sie trotzdem, weil du weißt, wenn du als kompakte Einheit spielst, dass du dann das Spiel gewinnen kannst. Wir mussten uns vor niemandem verstecken.
Wie wichtig ist denn so diese Emotion für so ein Team?
Also für mich als Spieler ist sie eigentlich normal. Ja, du gehst mit deinen Kumpels kicken. Für einen Trainer ist es ein bisschen anders, weil du hast 24 Spieler, 24 verschiedene Charaktere. Mhm. Ja, für einen Trainer ist nicht so einfach, weil du musst alle bei Laune halten. Du darfst nur 11 spielen lassen. Mhm. Du darfst 8 oder 7 auf die Bank. Ja. Und du musst auch Leute, wenn keiner verletzt ist, musst du auch Spieler auf die Tribüne setzen.
Ist dir das auch passiert?
Mir ist auch passiert, klar. Ich saß auch auf der Tribüne, ich saß auch auf der Bank. Aber keiner darf sich über den Verein stellen. Es geht hier nur um den Verein. Und wenn der Trainer eine Entscheidung trifft, dann für den Verein und für das Team. Und deswegen, du darfst als Spieler schon enttäuscht sein. Sollst du ja auch. Es wäre schlimm, wenn du es einfach so hinnimmst. Aber du hast dann in der Woche eine Woche Zeit, dem Trainer zu zeigen, Kollege, das war deine falsche Entscheidung. Mhm. Jetzt bin ich wieder dran. Ja, und das hat uns damals auch ausgezeichnet.
Schon, aber ich meine, du warst ja sicherlich auch, ich meine, Südländer, junger Kerle, der will, der macht, der hat vielleicht auch ein bisschen viel Ehrgeiz. Da ist es doch nicht so einfach, jetzt gerade sagen wir mal 19, 20, 23, 24. Hattest du das Wissen von heute nicht?
Nein, habe ich nicht gehabt. Aber du spielst dich ja in so eine Situation auch rein. Mhm. Ja, ich war damals beim Dirk Schuster, als der Dirk Schuster mich zum Kapitän gemacht hat. Ich war ja jahrelang Kapitän. Mhm. Und dann sprichst du auch viel. Ja, Kommunikation ist ja das A und O. Nicht nur in einer Beziehung, sondern auch in einer sportlichen Beziehung mit deinem Trainer. Du musst mit ihm sprechen. Wir haben sehr viel gesprochen. Auch mit den Spielern, auch mit dem Trainerteam, mit dem Physio, keine Ahnung, mit der sportlichen Leitung. Ja, und dann, man muss einfach ehrlich sein. Solange man ehrlich ist, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine. Mhm. Ich habe auch meine schlechten Spiele gehabt. Und dann sitzt du halt mit deinem Trainer zusammen und dann sagst, hey, pass auf, ich bin zwar dein Kapitän, dein verlängerter Arm, ja, aber ich performe gerade nicht, wie es für die Mannschaft sein soll, dann nehme ich halt mal raus. Ja, und so war es dann auch. Ich war mal 5 Spiele am Stück auf der Bank, teilweise ohne Einsatzminuten. Aber trotzdem habe ich mich in Dienst der Mannschaft gestellt.
Und was hast du dann gemacht, um das wieder zu ändern?
Ich habe an mir gearbeitet, so wie es auch sein muss. Weil nochmal, niemand steht über dem Verein. Mhm. Keiner darf sich über das Wappen stellen. Ja, es ist nicht nur bei den Kickers. Das sollte in jedem
Sportverein
sein, in jeder Sportart. Mhm. Außer du spielst Tennis, dann bist du auf dich alleine gestellt. Ja. Aber wenn es ein Team gibt, gibt es das Team, was im Vordergrund steht. Es gibt keinen kein Egoismus im, im Teamsport. Gibt's nicht.
War es deswegen mit dem Wissen auch einfacher, wieder zurückzukommen zu den Kickers?
Ja, also ich selber halt ja immer, wenn jemand irgendwo hingeht, liest man immer, ah, das ist eine Herzensangelegenheit. Mhm. In dem Fall war es wirklich eine, mhm. weil ich stand im Block, also ich war Fan, ich war Spieler, ich war Jugendspieler, dann war ich Spieler der zweiten Mannschaft, Spieler der ersten Mannschaft, ja, und dann führe ich die Mannschaft aufs Feld. Ja, das heißt, also ich habe alle Stationen durch. Also mir fehlt nur noch der Wurstverkauf im Gazi-Stadion, sonst habe ich eigentlich alles gemacht. Ja, und deswegen war es für mich eine Herzensangelegenheit. Und das war auch jetzt zu meiner jetzigen Zeit, zu meiner jetzigen Position. Mir wurde was angeboten und ich hab eine Nacht drüber geschlafen. Aber die hätte ich nicht mehr gebraucht.
Deswegen habe ich es auch bewusst Love Story genannt, weil es ist auch so, es gab ja schon den ein oder anderen Moment, wo es vielleicht ein bisschen einseitig war.
Inwiefern meinst du?
Na, 2006 bist du ja mehr oder weniger freiwillig gegangen.
Ja, 2006 wurde mir gesagt, genau. Aber nochmal,
halt fair auch.
Genau, fair, ja. Genau. Man wurde gesagt, pass auf, wir wollen dich behalten, ja. Aber du wirst wenig Einsatzzeiten bekommen. Und das will ja ein Spieler eigentlich.
Ja, natürlich nicht, aber hätte man dir nicht auch sagen können, nee, du, wenn du das und das und das und das machst, dann hast dich vielleicht auch weiterentwickelt als die damaligen Spieler, die dir quasi den Platz in Anführungsstrichen weggenommen haben.
Ich sag so, jetzt im Nachhinein hat mir diese Zeit in Ulm gut getan, weil ich bin zwar einen Schritt zurück, aber bin dann zwei Schritte vor. Ich bin dann als gestandener Spieler bin ich zurückgekommen, ja. 2009. Und das hat mir dann schon geholfen, weil ich war immer zu meiner ersten Zeit bei den Kickers war ich so der junge Spieler, war ich einer von vielen. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Ulm gewechselt und bin da nicht nur sportlich gewachsen, ich finde auch außerhalb vom Spielfeld. Ja. Du bist auf dich alleine gestellt, du wohnst alleine, du wohnst nicht mehr zu Hause, du bist, es ist einfach so, du wächst an deinen Aufgaben. Du musst selber für dich einkaufen gehen, du musst, keine Ahnung, Spülmaschine einräumen, ausräumen, es macht keiner für dich.
Erwachsen
werden. Mhm. Und du musst dich damit abfinden. Ja, und es hat mich persönlich auch weitergebracht und natürlich auch das Sportliche hat mich auch weitergebracht. Mhm.
Um nochmal kurz auf Ulm zu sprechen zu kommen. Kurz bevor du nach Ulm gewechselt bist, gab es ein Spiel zwischen den Kickers und Ulm.
Und dem SSV. Und das war das WFV-Pokalfinale in Kirchheim damals. Kickers gegen Ulm. Ich hatte schon in Ulm zugesagt.
Wussten die Kickers das?
Nein, ich weiß nicht, ob es der Trainer schon wusste, der Robin Dutt damals. Aber der Ulmer Trainer, der Sorgo, wusste es. Und ich habe damals in Ulm schon zugesagt gehabt. Und dann spiele ich im Finale. Ich habe am Anfang nicht gespielt, saß auf der Bank. Und dann wurde ich weiß nicht mehr, 70. oder so, wurde ich eingewechselt, 75. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und der Robin Dutt schaut mich an und sagt, du schießt. Ich habe, glaube ich, den vierten Elfmeter geschossen. Und auf diesem Elfmeter lag eigentlich das Schicksal drauf. Treffe ich, geht's weiter. Wenn ich verschieße, ist Ulm Sieger und spielt nächstes Jahr DFB-Pokal.
Und du hättest da mitspielen dürfen.
Und ich hätte dann DFB-Pokal gespielt. Ja. Aber was macht Enzo? Ist ein Vollprofi und verwandelt, klar. Nein, Spaß. Ich habe dann getroffen. Das war für mich gar kein Thema, um Gottes Willen. Ja, ich wollte Pokalsieger werden und bin dann, wir sind dann WFV-Pokalsieger geworden. Wir haben dann richtig geil gefeiert, ja. Und die Kickers waren im DFB-Pokal und haben dieses geile Spiel gegen HSV gehabt, wo sie dann in der ersten Runde HSV geschlagen haben.
Ja. Hätte der Trainer dich schützen müssen?
Nee.
Hätte er nicht?
Nee. Um Gottes Willen. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich verschossen. Dann wäre ich wahrscheinlich der Boomer
gewesen. Ja, das meine ich. Aber der Trainer hat doch auch eine gewisse Aufsichtssorgfaltspflicht gegenüber seinen Spielern.
Ich glaube, da sind so viele Emotionen drin. Ich glaube, der Trainer, der Robin Dutt, hat damals nicht gedacht, oh, der wechselt nach Rom, die lassen nicht schießen. Also wir waren so fokussiert, also an sowas denkst du
das gar nicht. Das spielt dann auch wirklich keine Rolle.
Also bei mir jetzt zum Beispiel nicht. Du bist ein Vollprofi, das ist deine Arbeit, das ist dein Job, da den Ball irgendwie drüber zu hauen mit Absicht, das wäre nicht die feine Art gewesen, das passt auch nicht zu mir, deswegen. Alles cool, ist ja gut gegangen. Für die Kickers.
Und ja, für jetzt mich im Nachhinein. Ja, gut, für dich. Ja.
Ja, wenn, boah, ich will nicht wissen, wenn ich verschossen hätte, wie ich dann, was dann gewesen wäre.
Ja, gut, aber so wurdest du dann in Ulm nicht so nett begrüßt.
Ja, in Ulm wurde ich damals begrüßt, ja. Und hier kommt der Enzo Marchese, der hat uns mit den Kickers rausgehauen. War auch nicht so die Feinheit, aber alles cool. Alles gut.
Auch das trägt, glaube ich, zum Erwachsenwerden bei.
Richtig, richtig.
Und dann bist du aus, haben wir ja schon gesagt, du bist aus Ulm wieder zurückgekommen, 2009, und bist dann mit den Kickers aufgestiegen. Dann kam das Jahr 2014/15, wo ihr
sehr gut gespielt habt.
Knapp.
Ja,
den knapp. Aufstieg in die zweite Bundesliga
richtig,
verpasst habt.
Da haben wir richtig gut gespielt dieses Jahr. Das war damals ein Jahr, es war kein einfaches Jahr. Damals war ja Stadionumbau bei uns in Degerloch. Wir mussten ja die Vorrunde komplett in Reutlingen spielen.
Auf der Kreuzeiche.
Genau, wir mussten komplett. Und ich muss echt sagen, da hat man wieder richtig gemerkt, was es eigentlich heißt, die Kickers-Familie. Mhm. Ja, wir sind umgezogen nach Reutlingen und da ist Rivalität da. Natürlich wollten das die Reutlinger auch nicht, dass die Kickers in ihrem Stadion spielen. Aber trotzdem haben wir es wirklich als Team geschafft. Nicht nur wir als Team auf dem Platz, sondern das Team drumherum. Diese Helfer, die Geschäftsstellenmitarbeiter, die Ehrenamtlichen.
Sind die auch alle mit umgezogen?
Ja,
komplett.
Ja gut, wir mussten jedes Spiel, mussten wir dort alles neu auffahren. Ja, also Banden aufstellen, ja, die Partner schalten ihre Werbung nicht in Degerloch, sondern in Reutlingen, ein ganz anderes Einzugsgebiet, ja, und die waren auch dabei, waren bei jedem Spiel da, ja, und wir haben uns da auch schon Freunde gemacht. Wenn ich jetzt nur denke, der Caterer im Business, im VIP-Bereich in Reutlingen, ja, mit dem sympathisiert immer noch heute für uns, ja, oder der Stadionwart, ja, man hat dann schon Freunde entwickelt, weil wir halt auch gut aufgenommen worden sind, aber uns auch gut präsentiert haben, ja. Jetzt lassen wir mal die sportliche Rivalität außen vor, ja, aber wir haben es schon ordentlich gemacht und das auch die Fans dann auch mit, ja, aber es gab viele, die gesagt haben, oh nee, nach Reutlingen gehen wir nicht und Heimspiel in Reutlingen ist ein No-Go, nein, die sind trotzdem, haben uns angefeuert. Und wir haben in Reutlingen kein Spiel verloren. Wir haben nur Siege und, glaube ich, zwei Unentschieden eingefahren und sind dann wieder zurück in unser Gazi-Stadion.
Zurück aus dem Reutlinger Exil.
Genau. Und dann sind wir zurück und haben eine coole Rückrunde gespielt und sind damals knapp am Zweitliga-Aufstieg.
Hätte es da nicht die Möglichkeit gegeben, hier unten in der Stadt irgendwo zu spielen? Ich meine hier.
Nee.
Nicht?
Nein. Es gab Gespräche mit der Stadt, aber da war ich ja nicht dabei. Ich war Spieler. Es gab Gespräche, ich glaube, Sonnhof war ein Thema. Heilbronn war, glaube ich, ein Thema. Und Reutlingen war ein Thema. Und dann hat man einfach. Sonnhof hat uns damals abgesagt. Das war eigentlich schon fast fix.
Ach, was?
Die haben uns dann abgesagt, weil dann der VfB 2 die Heimspiele in Sonnhof ausgetragen hat. Weil der VfB 2 war ja damals auch oben im Gazi-Stadion. Mhm. Und dann sind wir nach Reutlingen. Aber wie gesagt, wir haben es gut gemeistert und sind mit breiter Brust wieder nach Degerloch gekommen.
Und was war das für ein Gefühl damals, als ihr so, blenden wir mal die letzten Spiele in der Saison aus, aber wo ihr so kurz vor Platz 2 standet und kurz vor dem Aufstieg, wie hat sich das angefühlt? Was war das für ein, hat es dann deine Gedanken geöffnet für alles, was da noch kommen könnte?
Also vor der Saison war es ja so, wir hatten eine ganz junge Truppe. Mhm. Ja, wir hatten eine getunte Regionalligamannschaft. Mhm. Wir haben von da einen Spieler geholt, von da zwei Spieler. Ja, man war so eine zusammengewürfelte Truppe. Aber da ist wieder dieser, dieser Team-Spirit entstanden. Da waren wieder Freunde am Start. Mhm. Du gehst mit deinen Kumpels kicken, mhm. du gehst mit deinen Kumpels in die Schlacht, sag jetzt mal. Du gehst, du fährst durch Deutschland, du repräsentierst die Kickers als Team, ja. Und das hat uns, das war wieder so ein Ding, da haben wir viel privat unternommen. Wir haben uns alle verstanden. Jeder ist für jeden. Damals war es sogar so, auch wenn die Jungs nicht gespielt haben oder auf der Tribüne saßen, die waren trotzdem voll dabei, voll fokussiert. Und sowas brauchst du im Teamsport. Das ist einfach so. Und ja, und dann haben wir gut performt, haben uns oben festgesetzt im vorderen Drittel. Und dann, als dann in der Zeitung kam und in der Presse und intern hieß, okay, wir beantragen mal die Lizenz für die zweite Liga, dann kommt schon das Kribbeln. So, okay, mhm. wir wollen, wir können. Mhm. Klar, wir haben uns jetzt nicht auf die Fahne geschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass du aufsteigen musst. Wir sind nicht all in gegangen, ja, mit unseren finanziellen Möglichkeiten. Wir haben gesagt, okay, wir probieren's. Wenn wir's packen, packen wir's. Dann ansonsten spielen wir halt trotzdem dritte Liga.
Bringt es viel Unruhe rein, wenn der Verein sagt, er beantragt mal die Lizenz für die zweite Liga? Bringt es Nervosität in die Mannschaft?
Nee, um Gottes Willen. Nee? Wir wussten ja, wo wir herkommen. Wir haben es uns ja am Anfang der Saison nicht auf die Fahne geschrieben. Mhm. Wir haben es ja nicht als Zielsetzung. Mhm. Es war ja einfach nur, keine Ahnung, wir nehmen mal jetzt Heidenheim. Ich denke nicht, dass Heidenheim sich vor der Saison vorgenommen hat, aufzusteigen. Mhm. Ich weiß nicht, kann sein, weiß ich nicht. Aber jetzt haben sie ja gut performt bis jetzt. Jetzt wollen sie es wissen. Ja, klar. Also wenn wir schon da sind, dann wollen wir es auch wissen. Mhm. Und wenn wir es nicht schaffen, passiert ja nichts. Ist alles cool. Trotzdem sind wir dann stabiler Zweitligist. Also als Heidenheim jetzt.
Für Heidenheim, ja. Für die Kickers war es dann so, dass die zweite Liga, der Aufstieg in die zweite Liga knapp verpasst wurde und in der Saison drauf war irgendwie ein bisschen der Wurm drin.
Bei uns meinst du jetzt?
Ja. Ja. Da war die Hinrunde war noch gut und die Rückrunde war dann irgendwie blöd.
Also der Anfang war gut. Ich glaube, wir waren Anfang September, haben wir glaube freitagsabends gespielt gegen Magdeburg. Da waren wir sogar 48 Stunden lang Zweiter. Mhm. Ja, und dann haben wir eine Serie gestartet, eine Negativserie, wo wir nicht gewonnen haben. Und damals gab es ein bisschen Unruhe im Verein. Und das, wenn das die Spieler dann mitkriegen, jetzt egal, ob es die Kickers sind, wenn einfach Unruhe im Verein ist, dann kriegst du das schon mit. Du bist schon fokussiert aber auf deinen Job, aber trotzdem sind es so Nebenkriegsschauplätze, die keiner braucht. Ja, nicht jetzt nur in Kickers. Es geht hier. Nee, das
überall. Jedem Verein hat man immer Probleme, wenn da irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, wie du sagst, auftreten. Dann bringt es immer Unruhe rein.
Genau. Und das war damals bei uns auch so. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ist nicht so. Mhm. Ja. Und das ist so, wenn sich die Eltern streiten und die Kinder kriegen das mit, dann macht das was mit den Kindern. Ja. Trotzdem gehen sie raus und spielen. Ja. Oder gehen in die Schule, gehen in den Kindergarten. Trotzdem, wenn sie nach Hause kommen, ist irgendwas. Mhm. Es ist irgendwie was anderes.
Ja, und das Feeling ist anders.
Genau, und das war damals bei uns auch. Trotzdem waren wir fokussiert. Ich will es jetzt nicht als Ausrede nehmen. Ja? Und hat einfach vieles nicht gepasst. Unsere Leistung hat dann auch darunter gelitten, was eigentlich nicht sein darf, weil du einfach, wenn du aus dem Spielertunnel rauskommst, musst du fokussiert sein auf deine Aufgaben. Aber
wie du gesagt hast, du bist halt auch keine Maschine, es sind alles nur Menschen.
Um das geht's. Ja. Und dann hat man halt einfach so, du hast halt einfach dann so, wenn du halt mit 11 Kriegern auf dem Platz stehst und keine Ahnung, nicht alle schlachten mit oder nicht alle gehen denselben Weg, dann merkst du das dann auch, ja. Um Gottes Willen, jetzt niemand, keinem Spieler was unterstellen. Nee, aber es geht halt nicht. Ja. Der eine ist nicht fokussiert, der eine ist gehandicapt, spielt und darf eigentlich gar nicht spielen, weil er physische Probleme hat oder so. Ja.
Genau das, was bei Erfolg passiert, passiert auch bei Misserfolg.
Richtig.
Und dann aber in eine andere Richtung. Und dann entzweit man sich und dann gibt es diesen Funken, den du vorhin angesprochen hast, den gibt es dann nicht mehr. Und dann, was macht das mit dir als Spieler? Also was hat das damals mit dir gemacht? Das war ein unglaubliches High, was ihr hattet.
Also für mich persönlich war das war schon schlimm, weil es ging ja um meinen Verein. Ja. Ja, ich bin ja auch Kapitän dieser Truppe gewesen. Ja, ich sag mal so, ich habe schon sehr darunter gelitten, dass wir nicht erfolgreich waren, weil am Ende des Tages sind wir Spieler, die auf dem Platz stehen. Und da kann kein Präsident oder kein Partner oder kein Präsidiumsmitglied, Aufsichtsratmitglied kann nicht auf dem Platz stehen und Gas geben. Die können uns nur anheizen. Aber die, die auf dem Platz stehen, die müssen es dann rumreißen. Und es ist damals in die Hose gegangen, sag ich mal. Und das wurmt immer noch. Das wurmt immer noch.
Also ja, gut, aber Vorrunde, du warst ja nicht mehr dabei.
Diese Vorrunde war dann, und dann, wie es halt so im Sport ist, dann spielst du zwar gut, gewinnst nicht. Ja. Ich sag mal so, gegen VfB 2 haben wir damals verloren und haben beim Stand von 1-1 ein Abseits-Tor nicht bekommen, was niemals abseits war, verlierst du. Dann spielst du gegen Dynamo Dresden zu Hause, die auf Tabellenplatz 1 waren, spielst ein Riesenspiel, verlierst. Dann verlierst du auswärts, dann kommst du in so einen Negativstrudel rein, kommst nicht mehr raus. Dann wird der Trainer gekickt. Warum auch immer. Das ist im Sport einfach so. Wenn die Resultate,
muss man das als Fußballprofi hinnehmen?
Klar, das ist so.
Also, kannst du nicht mal als Kapitän irgendwie, wirst du nicht mal gefragt?
Wenn du gefragt wirst, dann darfst du deine Meinung äußern.
Ja.
Aber du hast keine Entscheidungsmacht.
Also, nee, aber du kannst, also
klar,
du stehst ja auf dem Platz. Es ist ja nicht so, du hast gerade gesagt, das Aufsichtsratmitglied oder der Präsident, die stehen nicht auf dem Platz mit dem Trainer, sondern das Team steht auf dem Platz mit dem Trainer.
Genau, zu der Zeit hatte genau Borussia Dortmund den gleichen Negativlauf mit Jürgen Klopp. Mhm. Und dann haben alle auch gedacht, boah, jetzt fliegt er. Aber der Verein hat sich hinter Jürgen Klopp gestellt und hat gesagt, ich glaube, die waren sogar Tabellenletzter. Mhm. Wir waren ja damals wirklich auf nur, sagen wir mal, 14. Platz oder 13. Platz. Und man hat den Trainer gekickt. Damals, Jürgen Klopp war auf dem letzten Tabellenplatz und die haben gesagt, nein, wir sehen, dass die Mannschaft noch da ist, dass der Trainer die Mannschaft erreicht, haben an Jürgen Klopp festgehalten und sind dann noch in Europa gelandet im Mai. Mhm. Ja? Und bei uns ist dann so gewesen, von einem Fastaufstieg in die zweite Liga kommst du in so einen Strudel rein und bist dann Trainerwechsel, nochmal Trainerwechsel. Und
dann
Spieler wurden gegangen, ich wurde gegangen. Ja. Genau.
Du wurdest gegangen.
Wurde gegangen, richtig. Und dann habe ich in der ganzen kompletten Rückrunde, ich war ja dann damals ab Januar 2016, war ich dann außen vor. Also ich hatte noch Vertrag bis Sommer, aber ich durfte sportlich natürlich nicht mehr mitspielen. Habe natürlich dann gelitten. Ich war bei jedem Spiel da. Ich war bei jedem Heimspiel da und bin auswärts zu jedem Spiel privat gefahren. Also Dresden, Magdeburg, Cottbus, immer privat im Auto gefahren.
Das ist ein bisschen masochistisch. Dann passt es wieder mit der Love Story.
Nochmal, aber da war ich als Fan
schon unterwegs.
Ja, und das ist ja so.
Aber trotzdem.
Ja, und ich war schon, das hat mich echt geärgert. Ich habe wirklich dann so mit dem Happy End gehofft und komm und mach und tu. Und dann gab es auch Gespräche in der Zeit, wo ich ja gegangen worden bin, gab es ja auch Gespräche.
Das müssen wir nochmal ein bisschen aufdröseln. Sonst verstehe ich das nicht.
Gerne.
Also ihr seid in diesen Abwärtsstrudel gekommen.
Ja.
Und dann gab es sehr viel Unruhe vereinstechnisch.
Ja.
Und dann hat dir jemand aus dem Verein gesagt, Enzo, du musst gehen.
Nee, du darfst nicht mehr mitspielen. Ich wurde ja freigestellt. Ich muss nicht gehen, ich wurde freigestellt.
Aber warum?
Warum? Weil ich einfach, warum wurde ich freigestellt? Weil ich einfach das Spiel nicht mehr mitgespielt habe, was da oben gedreht worden ist. Ja, ich habe ja damals, das ist jetzt auch kein Nachtreten, soll auch kein Nachtreten sein, um Gottes Willen. Mir haben damals ein paar Sachen nicht gefallen, wo ich einfach, ich konnte mich nicht mehr mit den Vereinen identifizieren. Das war nicht mehr meine, da waren Spieler in der Kabine, die haben mit ihren Gehaltszettel rumgeprahlt, aber haben keine Spielminute für die Kickers gespielt. Und das sind nicht meine Kickers gewesen. Meine Kickers ist was anderes. Meine Kickers sind diejenigen, die das letzte Hemd geben für den Verein. Die wirklich ich habe vorhin gesagt, ein Team, da waren Kumpels auf dem Platz. Und wenn dann meine Kumpels, die für wenig Geld und aber Vollgas gegeben haben für den Verein, ersetzt werden durch Spieler, die viel verdienen, diese man redet immer von Söldnern. Mhm. Ja, dann kann ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Klar muss ich das, weil ich bin dann ein Arbeitnehmer vom Verein. Aber in meinem Fall war es so, ich war Fan von diesem Verein. Ich war Kapitän. Und ja, und dann war es einfach so, ich habe dann halt Zähne gezeigt und ich war dann dem einen oder anderen im Verein, war ich dann so vielleicht eine Gefahr. Ja, hey, der könnte gefährlich werden. Komm, den tun wir mal eliminieren. Und dann wurde ich gegangen.
Inwiefern hast du Zähne gezeigt? Hast du öffentlich?
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Nur intern?
Nur intern. Also ich habe gesagt, hey Leute, so geht's nicht weiter. Ja, man
was ja aber dein gutes Recht ist als Kapitän.
Klar.
Oder nicht? Man macht doch, im Fußball gibt es einen Kapitän, damit einer 11 Menschen oder 24 unter einen Hut bringt.
Schau mal, das Problem war ja, wir waren ja eine Einheit. Dieser harte Kern war eine Einheit. Ja, und die standen ja alle hinter mir.
Das heißt, die waren noch da, plus die Söldner.
Und die standen ja alle hinter mir. Ja. Die standen ja alle hinter mir. Und dann wollte ich ja dem Verein nicht schaden. Mhm. Ja, es wurde ja damals, ja, ich habe damals ein Wort in den Mund genommen, das ich jetzt, um Gottes Willen, nicht bereue. Ja, es wurde ja fast schon kriminell oder wurde kriminell. Ja, also es wurden da Sachen gemacht, die will ich jetzt auch gar nicht aufheizen. Es wurden da Sachen gemacht, die einfach nicht korrekt waren. Ja, und wenn ich dann an die Presse gegangen wäre, dann hätte ich ja dem Verein geschadet. Das wollte ich ja nicht. Aber es wäre mein gutes Recht gewesen. Dann habe ich gedacht, komm Enzo, leide du lieber drunter, aber nicht der Verein. Irgendwie kriegt man es hin. Und dann kann man ja im Sommer immer noch sprechen. Mhm. Ja, und dann waren, ich kann gar nicht sagen, die Herrschaften. Weil es waren nicht Herrschaften.
Es war nur eine.
Ja. Und da gab es keine Gespräche mehr. Und dann wusste ich, okay, das Ding geht ohne mich zu Ende. Und dann wurde ich, das hat sich dann bis ins 17. Bundesland durchgesprochen. Also ja. es ist dann durchgegangen bis ins 17. Bundesland. Und dann kam da der Sportdirektor von Atletico Baleares, hat gesagt, hey, wir haben gelesen, es geht nicht mehr weiter bei dir. Wir würden dich gerne auf die Insel holen. Mit dem Christian Ziege damals. Der war damals Trainer. Mhm. Und wir kannten uns, Christian Ziege. Und dann ist es so, wie es gekommen ist. Was mir sehr wehgetan hat, ich bin ehrlich, und das hat mich schon gewurmt, vor allem auch der Abstieg, das war brutal. Mhm. Das war wirklich brutal.
Ja gut, alles, was dann noch kam, war
ja
brutal.
Also, das war echt brutal.
Und dann hast du gedacht, ich gehe jetzt in die Sonne.
Ja, das war so. Es hat sich ja damals rumgesprochen, wie ich schon gesagt habe, bis auf die Insel. Und dann kam der Sportdirektor, das ist ein deutscher Sportdirektor, deutsch geführter Verein, Präsident deutsch, Sportdirektor deutsch, Trainer deutsch. Und dann kam der da ins Gazi-Stadion, hat sich ein Heimspiel angeschaut und hat mich auf der Tribüne angesprochen. Hey, Enzo, ich möchte.
Da hast du schon nicht mehr gespielt.
Nein, habe ich nicht gespielt. Da war ich freigestellter Spieler.
Warst du schon freigestellt? Genau.
Und das war im April. Und dann hat er gesagt, hey, ich möchte dich nach Mallorca holen. Und ich kannte ja von diesem Verein, habe ich ja die Geschichte mitbekommen, dass da ein deutscher Unternehmer ist, der da einen Verein aufgekauft hat. Und der Christian Ziege ist dort Trainer. Und dann kam der Sportdirektor zu mir und hat gesagt, er möchte mich nach Mallorca holen. Und habe ich gesagt, ja. Und er wollte meine Telefonnummer. Ich habe gesagt, nee, hier meine E-Mail-Adresse. Wenn du es ernst meinst, dann schick mir doch mal ein Vertragsangebot. Ich habe ja nie einen Berater gehabt. Das ist ja auch so ein Ding, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe in der dritten Liga gespielt und ich habe noch nie einen Berater gehabt. Ich habe alles selber gemacht. Wenn ich mal was gebraucht habe, dann habe ich meinen Dad gefragt, ja, oder ich habe es selber gemacht. Und das war auch so dieses Familiäre bei den Kickers. Ich bin da nie bei uns, unsere Vertragsverlängerungen waren teilweise echt nur ein Telefonat. Hey Enzo, dein Vertrag läuft aus, mach weiter. Ja, mach weiter, komm, ja. Und ich war auch nie einer, der nur wegen Geld gekickt hat. Ich war einfach nur froh, dass ich da sein darf in der Kickers-Familie. Und dann hat der sportliche Leiter mir montags ein Vertragsangebot geschickt und hat mich eingeladen, mittwochs zum Pokalfinale, so wie hier jetzt der WFV-Pokal. Mhm. Die haben dann den regionalen Pokal gespielt und haben mich zum Finale eingeladen. Dann bin ich dienstags da runtergeflogen, habe mir das Pokalfinale angeschaut, die haben gewonnen, war dann auch auf der Feier dabei und bin dann freitags wieder zurückgeflogen. Wir haben dann dort ein bisschen verhandelt und dann war das Angebot eigentlich, ja, es war echt gut. Dann bin ich zurück und habe noch in Degerloch gefragt, hey, bevor ich jetzt hier irgendwo ins Ausland gehe, geht es mit uns weiter im Sommer oder und die wollten einfach nicht, haben ihr Ding durchgezogen. Okay, dann war es halt so, dann endet diese Love Story, von der du gesprochen hast und dann bin ich einfach nach Mallorca.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf deinen, dass du keinen Berater hast, zurückkommen. Mhm. Warst du damit eine Seltenheit bei den Spielern? Hatten die anderen alle eher einen Berater? Oder?
Ja. Also jeder, heutzutage ist noch schlimmer.
Ja, jetzt auch, in der Oberliga.
Nee, nicht Oberliga. 13-, 14-jährige Kinder haben schon Berater. Ja, du hast schon richtig verstanden. 13-, 12-jährige haben schon Berater. 14-jährige Spieler haben schon Berater.
Weil das so Ausnahmetalente sind.
Ja, weil du einfach, die Berater sehen einfach viel Potenzial in manchen Spielern und greifen die sich dann. Klar.
Ist das für die Kinder so
bei
gut?
Bei 12, 13, 14, 15-jährige Spieler, da muss man erstmal mit den Eltern sprechen. So einfach ist es nicht. Weil nicht, ist ja kein Menschenhandel hier. Ja. aber es ist schon so, dass wirklich schon in der U13, 14, 15, dass da schon Spieler angesprochen werden und dann auch die Eltern angesprochen werden, hey, ich möchte deinen Sohn bei mir haben, ich kümmere mich um ihn. Und zu deiner Frage, als in der Oberliga, klar, also unsere Spieler oben in Tegeloch, ich glaube, jeder hat bei uns einen Berater. Jeder. Sorry, jetzt Regionalliga.
Natürlich. Weil die sich damit nicht auseinandersetzen möchten oder weil ein Berater mehr Geld rausschlagen, in Anführungsstrichen, kann?
Man macht sich's da einfach, ja. Heutzutage, Verträge sind nichts im Fußball. Heutzutage ist es so, du hast einen Vertrag über 3 Jahre und es gibt überall eine Klausel. Und wer haut die Klausel rein? Wer kennt sich aus? Der Berater. Komm, wir hauen dir eine Klausel da rein, eine Klausel da. Und du kommst heutzutage aus jedem Vertrag raus. Im Fußball. Natürlich ist alles mit Geld verbunden. Aber ich habe sowas nicht gebraucht. Bei mir war es so, ich war bei den Kickers. Ich weiß, was ich an den Kickers habe. Und die Kickers wussten, was sie an mir haben. Ich war jetzt nie, also ich weiß nicht, was die anderen haben. Ich war jetzt nie ein Topverdiener. Wollte ich auch nie sein. Ich war einfach froh, dass ich zu Hause leben darf. Ich brauche mein Umfeld, ich brauche meine Freunde, ich brauche meinen Verein. Und so, ich war Kapitän, aber ich war jetzt nie der Topverdiener, wo ich sage, ich habe mich dumm und dämlich verdient. Wenn ich mich dumm und dämlich verdienen wollen würde, wäre ich nicht bei den Kickers.
Jetzt sind wir aber momentan erstmal noch auf Mallorca. Da hast du 2016 bis 2017.
Sind wir echt auf Mallorca? Wir sind momentan auf Mallorca.
In meinem Kopf sitzen wir am Strand.
Okay. Ich gucke gerade raus, aber okay.
Fast.
Okay. Yeah. Okay, wir sind in Mallorca.
Also, wir sind auf Mallorca,
genau.
Du hast da ein Jahr lang gespielt.
Ja. Ich habe
eine Saison.
Genau. Ich habe 1,5 Jahre dort gelebt. Ich bin ja schon sehr früh runter und habe dann 1 Jahr dort kicken dürfen. 1,5 Jahre, sagen wir so.
Und dann? Warum hast du nicht verlängert? Wolltest du nicht mehr?
Ich hatte ja noch Vertrag. Ich hatte 2+1. Ich hatte 2 Jahres plus 1 Jahr Option. Also ich hatte einen Vertrag. Nur damals war es so, der Präsident konnte dann nicht mehr die Gehälter bezahlen, was er bezahlt hat. Wir waren damals 6 deutsche Spieler. Und in Spanien ist es so, du bekommst so 10 Monate Gehalt.
Mhm. Also du wirst auf einmal?
Nee. Du wirst von August bis Mai bezahlt.
Ja.
Also Juni, Juli wirst du da nicht bezahlt. Weil du spielst da nicht. Weil die Sommerpause in Spanien, in Italien, die geht ja 2 Monate dort. Das heißt, dort wirst du nur 10 Monate bezahlt. Mhm. Wir deutschen Spieler wurden 12 Monate bezahlt. Und dann hieß es auch, ja, deutscher Präsident, deutscher Sportdirektor,
Deutscher Trainer.
Deutscher Trainer, mhm. Ja. Dann hieß es dann immer so, die Deutschen kommen, ja. Egal wo du, es wurde einfach, ja, und dann wollte man einfach nicht im, ja, dann wollte man einfach sich verändern, ja, sich verändern, hat einen neuen Trainer geholt, ist ein bisschen mehr spanischer geworden, ja, und dann hat man den Spielern gesagt, es geht nicht mehr, und dann, ich war jetzt kein Söldner, ich hätte jetzt meinen Vertrag aussitzen können, ja, ich hätte mir einen Sonnenschirm geholt, hätte ihn aufgeschlagen, und dann, aber es, ja, nochmal, ich bin ja nicht so jetzt einer, der jetzt seinen Vertrag aussetzt.
Das heißt, du musstest da nie Spanisch lernen?
Doch, ich habe Spanisch gelernt. Ich
hab aber die waren doch alle deutsch?
Ja, nee, doch. Also ich, um Gottes Willen, als ich dort angekommen bin, habe ich mich gleich in so einem 10-Wochen-Kurs aktiviert und habe sofort Spanisch gelernt. Ich kann auch heute noch, und da bin ich auch echt froh drüber, ich kann jetzt fließend Spanisch in Wort und Schrift, wirklich. Und ich war ja nie weg. Also ich gehe immer wieder nach Mallorca.
Ja? Ja. Also kein böses Blut.
Nein, um Gottes Willen. Das war auch so familiär.
Ja.
Einfach ein familiärer Verein, um Gottes Willen. Nee. Da hat man sich da hingesetzt, Präsident war auch ganz menschlich, richtig eine coole Socke, der Prisi ist da echt eine coole Socke. Und dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt, hey, pass auf, Ingo, komm, so machen wir es. Ja, alles gut.
Und dann hast du gedacht, du gehst mal nochmal zurück in dein Goi?
Nicht Goi, in den Schönbuch. In den Schönbuch.
Aber Holzgerlingen ist,
also, ist auch am Schönbuch. Nein. Ja, fehlt noch ein bisschen. So ein
ganz kleines Stückchen.
Ja, fehlt noch ein bisschen. Ist okay. Mehr im Schönbuch.
Du kommst völlig aus der Ecke. Ja, also Schönbuch.
Genau, im Schönbuch. Ist ja nicht mein Heimatverein. Aber da haben ein paar Kumpels von mir gekickt.
Ja.
Und ich wollte einfach nicht ganz aufhören. Ich wollte einfach, komm, ein bisschen noch kicken mit Kumpels. Und dann habe ich da ein bisschen noch mit Kumpels gekickt, so ein bisschen Feierabendfußball, habe nebenher noch meine Umschulung gemacht im Sport- und Fitnessbereich.
Ah.
Habe meine Umschulung gemacht und nebenher ein bisschen fit halten, und dann habe ich dann noch ein Jahr gekickt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich…
Also du hast 2019 deine aktive Karriere beendet.
Dann. Richtig. Und dann 2019 habe ich gedacht, weißt du was, nimm deine Kickschuhe und häng sie an den Nagel.
Und dann?
Und dann… kamen irgendwie, dann habe ich ja meine Umschulung gemacht.
Ja. Ja,
da war ich 2 Jahre beschäftigt. Dann kam Corona.
Und dann ging nichts mehr.
In der Fitnessszene jetzt total weg. Ja. Mhm. Und dann ging es wieder aufwärts. Und dann hat mein Herzensverein wieder angerufen, hat geklopft, hat gesagt, Enzo, komm her, zwischen uns herrschte ja nie böses Blut. Also zwischen der, damals war es ja der gleiche Präsident.
Absolute Love Story.
Der gleiche Präsident war ja damals. Also es ging ja hier nicht um den Präsident. Der Präsident wollte mich ja nicht weghaben.
Ja.
Ja, aber ich wollte ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe mich in Dienst des Vereins gestellt.
Ja.
Ja, und der Präsi, ich habe dann gute Gespräche gehabt, auch jetzt mit dem Geschäftsführer, mit dem Präsidium, und die haben sich dann für mich entschieden. Und seitdem mache ich Sponsoring bei den Kickers.
Da würde ich gleich noch mal kurz drauf zurückkommen.
Ja.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen über dich persönlich sprechen, denn ich habe es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Für dich ist eine aufregende Woche diese Woche.
Alright.
Du hast in ein paar Tagen Geburtstag.
Schwabenalter.
Der ist rund. Und dann hast du schlauerweise vielleicht mit deiner Freundin eure Hochzeit auf deinen Geburtstag gelegt, damit du das Datum nicht vergisst.
Ich bin schon vergesslich, aber so vergesslich bin ich dann auch nicht. Aber vergesse ich es nicht, ja? Nein. Wir sagen uns das Jawort im Standesamt, und werde ich 40. Ja, meine Oma hat früher immer gesagt, sag mal, wann heiratest du denn endlich mal? Ich habe gesagt, Oma, weißt du, irgendwann mal mit 40 heirate ich. Und dann ist es wirklich so gekommen, ja. Aber nee, es war ja nicht vorprogrammiert. Nee, aber es war gut. Das ist ein Brückentag, Donnerstag ist Feiertag, Freitag, und warum nicht? Standesamt ist ja meistens immer freitags. Mhm. Deswegen passt es da. Der war frei, der Tag. Dann habe ich das Datum eingeloggt bei uns im Standesamt, und jetzt ist es soweit. Ja, aber alles ganz entspannt.
Ja?
Ja, ganz entspannt. Ich möchte, wie der Love Story Teil 2, ja? Ich möchte nämlich kirchlich oder wir möchten kirchlich nächstes Jahr auf Mallorca heiraten. Kathedrale.
Wow. Das ist dann schön.
Mallorca, machen wir ein bisschen die Kathedrale, kennst du die?
Ja.
Die einzigste,
in Palma.
In Palma.
Die Kathedrale.
Die Kathedrale, die einzige Kathedrale, die Blick aufs Meer hat, auf der ganzen Welt. Genau die Kathedrale. Nein, das ist jetzt so ein Wunsch, was wir haben. Natürlich wartet die Kathedrale jetzt nicht auf uns. Kommt her.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr schon den Termin geblockt?
Nein, noch nicht. Wir waren im April, waren wir tatsächlich auf dem Weg nach Palma,
ja,
und wollten uns zwei Locations anschauen, aber dann ist die Wedding Plannerin ist da ein bisschen krank geworden, dann haben wir es verschoben.
Also jetzt erstmal standesamtlich.
Genau, ich muss ja hier
selbstverständlich
noch arbeiten.
Selbstverständlich. Richtig. Es war ja ein bisschen was los in den letzten Wochen hier
richtig,
für dich.
Richtig.
Da kann der Head of Sponsoring kann da nicht mal eben kurz nach Malle düsen. Das
Nein,
geht nicht.
Doch.
Was machen wir? Was passiert denn jetzt so in der Regionalliga? Hast du doch bestimmt einiges zu tun.
Ja, erstmal genießen wir jetzt gerade die Zeit als frisch gebackener Meister und Aufsteiger. Trotzdem laufen die Vorbereitungen natürlich auf Hochtouren, ja, was mein Bereich jetzt betrifft. Ja. Partner, Sponsoren.
Ja klar, gerade Partner wird ja jetzt dann doch wieder vielleicht ein bisschen mehr werden.
Genau.
Oder sind euch ein paar Partner auch weggebrochen über die Oberliga-Zeit?
Genau, der ein oder andere wollte nicht weitermachen oder kann nicht weitermachen.
Ja gut, es war ja trotzdem Corona.
Viele Partner sind schon dazugekommen. Mhm. Viele Partner, die ab der Rückrunde dazugekommen sind und jetzt auch Vollgas geben ab 1.7., und natürlich auch die laufende Sponsorenverträge, die natürlich auf den richtigen Stand bringen. Weil in der Regionalliga wird man aufstocken. Also alles. Nicht nur die Spielergehälter der Spieler, Stadionmiete und keine Ahnung was. Es muss ja alles. Die Fahrten
werden. Das Stadion länger. Gehört noch der Stadt Stuttgart.
Die Fahrten werden länger. Vielleicht musst du auch mal. Ja, in Kassel klar. übernachten und dann Hotel und so weiter.
Ist nicht mehr nur nach Reutlingen.
Es wird alles teurer. Und
oder nach
Asbach. Genau. Und und dementsprechend, also wie gesagt, dann laufen die Hochtouren auch das WV-Pokalfinale.
Mhm.
Ja. Und klar, die sportliche Leitung, der Sport, der macht natürlich auch seine Hausaufgaben. Im sportlichen Bereich natürlich den Kader zusammenstellen.
Solche Verträge mit Partnern, sind die auch geklauselt an Oberliga, Regionalliga? Oder
viele haben,
laufen die
viele
weiter?
Haben eine Staffelung drin.
Okay.
Ja, viele haben eine Staffelung. Viele sind neu verhandelbar.
Mhm.
Viele laufen einfach so weiter. Mhm. Viele sagen,
also es ist ganz unterschiedlich.
Genau, es ist unterschiedlich. Okay. Unterschiedlich, ja.
Habt ihr viele Neuzugänge dann jetzt Richtung Regionalliga? Kannst du da schon was?
Neuzugänge meinst du sportlich
ja.
oder sportlich? Nein, kann ich noch nichts dazu sagen. Du hast mich nur deswegen eingeladen.
Ja. Ich wollte wissen, wer nach Stuttgart kommt.
Ja, klar. Also ich kann dir eins sagen, Lionel Messi wird es nicht.
Oh.
Wir waren an
ja,
ihm
gut,
dran.
Aber ich, ja, aber.
Wir waren an ihm dran.
Ich glaube, das Finanzamt wäre nicht so glücklich.
Nee, nicht das Finanzamt. Er hat einfach keine Wohnung in Degeloch gefunden. Er wollte auf der Waldau wohnen, es gab keine Wohnung. Der hat uns dann ein Ultimatum gestellt. Ja, er wollte unbedingt auf die Waldau, aber wir haben es nicht hingekriegt. Hm.
Aber es gibt ja vielleicht noch andere Kandidaten.
Ja, gibt es den einen oder anderen. Mal schauen, lass dich überraschen.
Ach, jetzt habe ich gedacht, du plauderst hier noch ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Nee.
Wie sieht es so aus mit den eigenen jungen Junggewächsen. Kommt da was?
Bei mir jetzt.
Bei mir? Wer weiß, wenn du das jetzt so ansprichst?
Bei mir jetzt? Nee. Hm. Bei mir nicht. Aber
bei deiner Freundin vielleicht?
nee, also bei uns nicht, sag mal so, bei uns nicht. Aber mit Eigengewächsen meinst du gerade, bei uns aus der Jugend.
Mhm.
Ja, also man hat es ja auch in den letzten Jahren gesehen.
Mhm.
Unser Trainer steht ja auf junge Spieler.
Das kannst du jetzt
nein,
so nicht sagen.
Nein, ich meine es nicht so. Unser Trainer war ja selber Jugendtrainer. Ja, Ja, und er lässt die auch spielen. Er hat keine Angst, da einen jungen Spieler reinzuwerfen.
Ja.
Ja, diese Verzahnung ins NLZ ist bei uns wirklich extrem gut. Unser Co-Trainer, der Yannick Dreyer in der ersten Mannschaft, ist gleichzeitig der Cheftrainer der U19. Also die Verzahnung ist schon da. Das heißt, das Trainerteam baut immer junge Spieler ein. Jedes Jahr kommen 3, 4 rein, aber spielen dann nicht so, dass du sagst, okay, das sind jetzt so Mitläufer oder so. Nein, die spielen noch eine gute Rolle. Mhm. Letztes Jahr Momo Barudi, ja, Lirim Hoxha, ja, haben sich sofort etabliert, viele Tore geschossen. Dieses Jahr geht es weiter mit Halimi. Halimi war mein ehemaliger Spieler. Mit Halim Eroglu, ja, der da richtig geil performt, ein Riesenkicker. Dieses Jahr schon die U19-Spieler mit eingebaut, mit Marco Pilic, mit Philipp Seemann, mit Jonas Kohler. Pilic sogar das Siegtor gemacht bei einem wichtigen Auswärtsspiel, kurz vor Schluss. Also die werden schon eingebaut und da kommt schon was nach.
Ist das vielleicht genau das, was die Kickers auch sein wollen? Jung und dynamisch und vor allem halt auch aus eigener Kraft Dinge reißen?
Weißt du, wir, wenn wir mit unseren Jugendspielern sprechen, 16, 17, 18, 19-Jährigen, ja, dann sagen wir auch, hey, die Verzahnung zur ersten Mannschaft ist da, bleib hier, verlass den Verein nicht. Wenn du den Verein verlässt, keine Ahnung, wohin, wird es schwerer. Hier ist der Sprung in die erste Mannschaft, ist viel. Wir wollen das verkörpern. Wir sagen das nicht nur, wir machen es auch. Mhm. Ja? Und ich denke, ja, so wollen wir sein, so werden wir auch sein. Aber natürlich brauchst du auch eine gewisse Mischung in einem Kader, so wie es jetzt war. Wir haben eine gute Mischung zwischen Jung und Alt gehabt.
Wie geht's weiter für die Kickers in der Regionalliga?
Ja, wie geht's weiter? Wenn ich das jetzt wüsste, würde ich nicht hier sitzen. Dann wäre ich ein Hellseher.
Genau, weil wir können ja nicht in die Zukunft gucken.
Richtig.
Aber was würdest du dir wünschen? Und was glaubst du, ist realistisch?
Ich würde mir wünschen, und ich glaube auch fest daran, dass wir eine gute Rolle in der Regionalliga spielen können. Spielen können, das heißt nicht gleich der Durchmarsch.
Nee, bitte nicht.
Nee.
Nein.
Ja. Wir schreiben uns das auch nicht auf die Fahne, dass wir aufsteigen. Nein, wir fangen jetzt nicht. Unser Präsi hat es vor kurzem gesagt, und so ticken wir auch. Wir fangen jetzt nicht an zu spinnen oder sonst irgendwas. Wir wissen, wo wir herkommen. Mhm. Wir wissen aber auch, dass wir eine gewisse Tradition haben, ja, dass wir schwer zu schlagen sind. Aber wir müssen jedes Spiel ans Maximum gehen. Ja, nicht nur die Jungs auf dem Platz, auch wir, das Team hinter dem Team. Wir müssen auch gut performen. Ja, wir müssen liefern, alle zusammen. Und ich denke, dass die Mannschaft schon gut ist, aber mit dem ein oder anderen Neuzugang und dem richtigen Puzzleteil kann da was richtig Cooles entstehen, dass wir eine gute Rolle spielen können.
Und du hast vorhin von einem 3-Jahres-Plan gesprochen, den es da 2009 gab. Mhm. Gibt es momentan auch so eine Art von Plan? Gibt es einen 5-Jahres-Plan?
Gibt's also im Sport ist so ein 3-Jahres-Plan schon so, schon mutig, sowas auf die Beine zu stellen. Damals, wie ich schon vorhin angedeutet habe, hat es wirklich
Auf den Punkt.
Erstes Jahr etablieren, 9. geworden. Im zweiten Jahr vorne mitspielen, 2. geworden. Im dritten Jahr aufsteigen, 1. geworden. Bam. Aber heutzutage, vor allem in der jetzigen Regionalliga, steigt nur einer auf. Der zweite spielt um die goldene Ananas. Ja, und es ist brutal schwer. Du darfst ja auch nicht vergessen, die Konkurrenz schläft ja nicht. Ja, du hast Offenbach drin, du hast, keine Ahnung, Steinbach, die jedes Jahr eine gute Rolle spielen. Diese zweite Mannschaften sind immer gefährlich, sieht man jetzt mit Hoffenheim. Dann wissen wir Stand jetzt noch nicht, ob Ulm hochgeht oder nicht. Es gibt immer Mannschaften, ja, so Traditionsmannschaften, keine Ahnung. Gerade wie ich schon gesagt habe, Offenbach, da ist ja, die wollen ja jedes Jahr hoch. Wollen. Ja, schreibt sich nicht jeder als Zielsetzung dann aus, ja, dass sie hoch wollen. Aber insgeheim wollen jedes Jahr 3, 4, 5 Mannschaften.
Ja, klar.
Hoch. Immer.
Aber es wäre schon vielleicht nicht ganz so steil steigen, um nicht ganz so tief zu fallen.
Richtig, richtig. Also wir werden jetzt nicht anfangen zu spinnen. Nee. Wir gehen jetzt nicht, wir schrauben, wir verdreifachen jetzt nicht unser Etat und sagen, so jetzt wollen wir hoch. Nee, werden wir nicht tun. Wir wollen schon mit Spielern auch aus der Region.
Nachhaltig.
Genau, wir wollen Spieler aus der Region, wir wollen Spieler, die, wir sind ja dieser nahbare Verein, dieses familiäre, ja, dieses nahbare, wir holen Spieler, keine Ahnung, aus der Umgebung, dass wenn mal ein Tag frei ist, dass der auch zu seiner Familie heim kann, dass der sein Umfeld da hat, dass die Familie ihn unterstützen kann bei den Heimspielen. Das ist so wichtig für den Spieler selber. Da kannst du einfach noch mehr Gas geben. Es ist nicht, was ist nicht gut, es ist einfach nicht von Vorteil, wenn du einen Spieler im Kader hast, der einfach seine Familie alle 2, 3 Monate sieht.
Ist das das, was das System Kickers oder das familiäre Kickers auch ausmacht?
Ja, absolut, absolut. Ich kenne die Kickers nur so, ich bin ja ganz ehrlich. Ich habe das damals so kennengelernt, damals, als ich zu meiner ersten Zeit bei den Kickers war. Und als ich zurückgekommen bin, war es genau so. Und ich glaube, die Kickers haben dann eine Phase gehabt, der Phase, wo ich dann auf Mallorca war, wo dann auch Spieler zusammen gekauft worden sind, wo einfach die Kickers vielleicht gar nicht kannten, gar nicht schätzen konnten, ja, weil sie, keine Ahnung, aus Norddeutschland kommen oder aus dem Ausland, von, ich weiß nicht von wo. Ja, aber das sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg.
Ich bin gespannt.
Sei gespannt.
Und ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich jetzt erstmal auf das Saisonfinale. Mhm. Ich hoffe im Double, dass die Jungs dann sich feiern lassen können auf dem Meisterbalkon. Mhm. Und dann.
Das wäre ja auch mal wieder an der Zeit.
Ja, absolut. Und dass wir dann in der Regionalliga hoffentlich dann auch mit einem DFB-Pokalspiel, mit dem Pokal gewinnen sind wir im DFB-Pokal, ja, dass wir dann auch wieder sowas wie Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt ins Gazi-Stadion kriegen.
Ihr werdet es lesen bei uns auf der Homepage oder bei euch auf der Homepage.
Oder bei uns auf der Waldau, noch besser. Hochkommen. Emotionen pur, nahbar. Emotionen pur. Da, wenn du da einen Eckball schlägst, ich sag's immer wieder, wenn du da einen Eckball schlägst, das riecht nach Bratwurst. Da ist,
stehst du denn auch mal bei den Fans unten?
Ja, ich muss ja oben.
Ich muss.
Ja, gut, das ist ja mein Job. Ich würd auch gern mal in B-Block gehen und da ein bisschen die Stimmung mitkriegen. Ja, aber das habe ich ja schon mal gemacht. Als ich Spieler war und mal verletzt war, habe ich ja schon das ein oder andere Spiel mal aus dem B-Block geschaut. Aber dieses, von dem ich gerade gesprochen habe, dieses Nahbare, dieses diese Wucht in diesem Stadion, wenn du auf dieses Tor spielst, am B-Block vorbei, an unseren Fans, Das macht schon was als Gegner mit dir, wenn da so eine Wucht kommt.
Ja.
Hat man jetzt auch wieder gesehen. Ja, 6.600 Zuschauer gegen Asbach ist nicht ohne.
Nee.
Das ist schon drittligatauglich.
Wie sieht's aus mit dem Pokal?
Ja, wie gesagt, 50-50, aber wir sind schwer zu schlagen, vor allem bei uns im Gazi-Stadion.
Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr denn?
Ich könnte schon, ja, so.
Oder mehr.
Ja, so in der Art. Ich denke mal so, ich wäre froh, wenn so 6.000, 7.000 Zuschauer kommen würden, wäre echt gut.
Das letztes fühlt
Jahr
man
gegen,
dann.
Letztes Jahr gegen Ulm waren es, glaube ich, 8.000. Mhm. War echt eine geile Stimmung. Und ich hoffe natürlich, dass Baling den einen oder anderen Zuschauer bringt.
Ist denn auch nicht arg weit?
Ist nicht Arbeit, ja. Aber wir sind da. Ich werde da sein.
Vielen Dank, dass du da warst.
Nicht dafür. Danke, dass ich da sein durfte.
Natürlich. Es war mir eine Freude.
Danke.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, wollte ich gerade sagen. Mir hat es echt Spaß gemacht. Das ist jetzt mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Mist gelabert.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. War ich angenehm, oder?
Ja.
Okay.
Ich hatte gehofft, du erzählst noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen.
Ja, aber was?
Aber das ist
Ich gebe dir noch eine Frage.
Oha.
Eine
oh Gott, so viel Druck.
Eine Frage.
Nein.
dein Countdown läuft.
Ab. Oh Gott, nein, das kann ich nicht. Okay. So, mit so viel Druck kann ich nicht umgehen. Nein,
nee, aus dem Nähkissen. Ich wollte nochmal, ich hätte mich alles fragen können, aber
alles gut. Ich muss dich da auch nicht irgendwie in die Ecke drängen mit meinen Fragen, sowas. Nein. Ich gedacht. Aber kann man dir persönlich dann auch folgen auf Instagram oder auf Facebook?
Klar. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Influencer, aber ich bin schon, also ich habe jetzt kein Facebook oder sonst irgendwas oder TikTok oder so. Ich bin jetzt auf
aber Insta.
Instagram, genau.
Als Enzo. Eigentlich Enzo. Vincenzo.
Nee, ja, mein Name ist Vincenzo, aber ja. Enzo alle.
Ja, alle sagen Vincenzo, alle sagen Enzo, gell? Vincenzo.
Ja. Enzo.
Warum?
Ja, weil es die letzten vier Buchstaben von Vincenzo sind.
Ja, aber
nein, es ist ein Spitzname. Ist ein Spitzname.
Ja, schon, ich habe auch einen Spitzname, der ist Debbie, aber trotzdem rufen mich manche Menschen noch Deborah.
Nein, mich rufen alle Enzo. Alle.
Und sonst?
Auch in
so?
Der Family. Sonst keiner.
Hast keine Spitznamen sonst?
Ich glaube, mein Mikro ist kaputt.
Da war sie noch, die eine Frage.
Ich weiß gar nicht, welchen du meinst.
Oh, ich
Enzo.
Mhm.
Enzo, ja.
Okay, also wir bleiben bei Enzo. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Uns könnt ihr auch gerne folgen unter Sport Stuttgart bei Instagram oder Sportregion Stuttgart bei Facebook. Sonst könnt ihr auch immer bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Viele sportliche News aus der Region unter www.sportregion-stuttgart.de. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, eure Debbie.